Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 11. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Jede Gabe ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Und so werden wir nicht nur um unseretwillen von Gott getröstet, sondern wie Paulus schreibt, damit wir auch andere trösten können. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen, und dabei sind wir, auch was das Trösten anderer angeht, nicht auf uns selbst gestellt. Wir stehen ja nicht mehr unter dem Anspruch des Gesetzes Gottes, dem wir aufgrund unserer sündigen Natur nicht entsprechen können. Christus ist auch darin unser Stellvertreter. Er hat während seiner Erdenzeit das Amt bzw. den Dienst des Trösters in vollkommener Weise vor Gott an den ihm anvertrauten Menschen ausgeübt. Das gehört also mit hinein in die Gerechtigkeit Christi, die uns im Glauben zugerechnet wird. Von daher werden wir dazu von Gott befähigt, als von ihm Getröstete auch andere im Namen Jesu zu trösten. Ansonsten müssten wir uns ja jetzt wieder vergeblich bemühen, andere zu trösten, als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes. Die trostvollen Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, können uns losgelöst von der Gerechtigkeit aus dem Glauben und dadurch geschenkten Gabe des Heiligen Geistes, Jesus nennt ja den Heiligen Geist, den Tröster, nicht in die Lage versetzen, anderen göttlichen Trost zu vermitteln. Also, ohne dass wir immer wieder den Bezug sehen zur Glaubensgerechtigkeit, sind wir auch nicht in der Lage, andere recht zu trösten. Wir brauchen auch da die Kraft Gottes. Wir sind auch darin ganz abhängig von der Gnade unseres Gottes in Christus Jesus. In unserem Text geht es Paulus nun darum, die Gläubigen in Korinth in seine persönlichen Leidenserfahrungen einzubeziehen. Er schreibt: Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Es ist uns nicht bekannt, wir wissen das einfach nicht, von welch einer lebensbedrohenden Situation Paulus hier spricht. Auf jeden Fall geht es ihm um die wunderbare Errettung aus der Todesnot, um die Errettung, um die Hilfe, die er mit seinen Begleitern erleben durfte. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 26, Vers 22, wird uns berichtet, dass Paulus vor dem König Agrippa und dem Statthalter Festus bekannte: Die Juden haben mich im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten, aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag. Ein wunderbares Wort, das wir auch auf uns beziehen dürfen. Gottes Hilfe haben wir erfahren bis auf den heutigen Tag. Das konnte Paulus bezeugen. Gott hatte ihm geholfen, auf all diesen Leidenswegen sein Vertrauen nicht wegzuwerfen und immer wieder mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen, und Gott hatte ihn nicht enttäuscht, im Gegenteil. Und darum lobte er auch zu Beginn seines Briefes Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Auch die Korinther und auch wir durften seinen Trost immer wieder erfahren. Paulus spricht in seinem Brief viel von seinen persönlichen Erlebnissen. Das ist außergewöhnlich. Mehr als in den anderen Briefen, die er geschrieben hat. Und das dürfen auch wir immer wieder einmal tun, nämlich ein Zeugnis abgeben von dem, was wir persönlich erlebt haben, dass der Herr sich an seine Zusagen hält, wie es im Psalm 92 heißt. Gott steht zu seinem Wort. Wir können uns auf seine Verheißungen in Christus Jesus absolut verlassen. Immer wieder haben wir es erfahren und davon dürfen wir auch Zeugnis geben. Unsere persönlichen Erfahrungen sind zwar nicht die Hauptsache, aber wir dürfen andere auch durch unsere persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit der Treue und Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, ermutigen, diesem Gott auch zu vertrauen. Es ist nicht die Hauptsache, wir sagen es noch einmal, besonders auch in der Predigt, sind diese persönlichen Erlebnisse nicht die Hauptsache, aber hin und wieder gibt der Herr auch Gnade dazu, einmal ein persönliches Zeugnis abzulegen, um andere dadurch zu segnen und zu ermutigen und zu trösten. Das ist übrigens auch der Sinn einer jeglichen Biografie. Biografien sollen nicht den Menschen groß machen. Sie sollen uns auch nicht entmutigen, wenn wir uns mit solchen Menschen, von denen die Rede ist, vergleichen, hinsichtlich ihrer Frömmigkeit, ihres Wandels und dergleichen, sondern Biografien sind dazu da, um uns immer wieder den Blick zu richten auf unseren großen, absolut zuverlässigen, wunderbaren und allmächtigen Herrn und Heiland, unseren Herrn Jesus Christus. Und auch die alttestamentlichen Lebensbilder sind uns ja darin ein Vorbild. Man kann vieles von ihnen lernen. Ich denke nur einmal an die Geschichte von Josef. Das ist eine wunderbare Geschichte, aus der wir viel lernen dürfen, gerade auch im Blick auf das Leben und den Weg, den unser Herr Jesus Christus gegangen ist, aber dann auch auf uns persönlich dürfen wir immer wieder bestimmte Aussagen beziehen. Wenn Paulus nun von einer solchen Situation schreibt, in der er und seine Mitarbeiter keinen Ausweg mehr sahen, weil die Not, in der sie sich befanden, ihre Kraft weit überstieg, sodass sie praktisch mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, dann tat er das, um deutlich zu machen, dass Gott uns manchmal sämtliche Mittel und Möglichkeiten entzieht, damit wir unser Vertrauen auf nichts anderes setzen als auf Gottes Allmacht allein, auf den Gott, dem nichts unmöglich ist, auf den Gott, der sogar die Toten auferweckt. Das gefällt uns gar nicht, wenn wir unser Vertrauen nicht mehr setzen können auf irgendetwas, was wir sehen, was wir fühlen, was wir empfinden, sondern wenn Gott uns das wegnimmt, wenn er es uns entzieht, auch die äußeren Mittel, auf die wir ja so gerne unser Vertrauen setzen, das gefällt uns gar nicht. Aber es dient dazu, dass wir unser Vertrauen setzen, allein in Christus Jesus, auf unseren himmlischen Vater, auf sein Tun, auf das, was er wirken kann und er auch willig ist zu wirken. Auf den Gott, der sogar die Toten auferweckt. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten. Und das tun wir ja so gerne von Hause aus. Nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Dieses Wort, der die Toten auferweckt, können wir in einem doppelten Sinn verstehen. Gott kann aus hoffnungslosen Situationen erretten, das kann er tun, das haben wir auch erlebt und erfahren. Und er wird einmal in seiner Auferstehungskraft die Toten auferwecken. Da geht es um die zukünftige Auferweckung. Wir können sowohl das eine als auch das andere in diesen Worten des Apostels Paulus hier entnehmen, der die Toten auferweckt. Und so ist es ja auch mit unserer geistlichen Auferweckung. Wir sind zum lebendigen Glauben an Christus gekommen, durch das Wunder der Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus in unserem Leben. Das ist keine Kleinigkeit, wenn jemand zum Glauben kommt. Das ist nicht eine Sache der persönlichen Entscheidung. Du musst dich halt entscheiden. Dann bist du ein Gotteskind. Sondern wenn jemand wirklich zum Glauben gekommen ist, dann ist da die Auferstehungskraft Jesu wirksam geworden in seinem Leben und wirksam gewesen. Das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 1. Wir sind aus dem Tode, aus dem geistlichen Tode, in das geistliche Leben, die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn hineingeboren worden, durch ein Wunder Gottes. Jeder Einzelne unter uns, der zum Glauben an Christus gekommen ist, ist ein Wunder Gottes, ein Wunder der Kraft Gottes. Und das hängt auch immer wieder damit zusammen, wir sind ja von Natur aus tot in Sünden und Übertretungen, dass wir das auch erkennen, persönlich erkennen, dass alle eigenen Bemühungen, vor Gott gerecht zu sein, alle eigenen Anstrengungen durch gute Werke und dergleichen, durch fromme Leistungen, Gott zufriedenzustellen, vergeblich sind. Hier muss der Mensch einmal zu Schanden werden. Bei dem Einzelnen, bei dem das nicht mal grundsätzlich geschehen ist, können wir noch nicht von einer Wiedergeburt sprechen. Da fehlt noch einiges, Grundsätzliches. Die eigene Frömmigkeit muss ins Licht Gottes hinein als etwas, was Gott nicht gefallen kann. Im Gegenteil, das Haupthindernis für unser Glaubensleben und überhaupt, dass jemand zum Glauben kommen kann, ist die Eigengerechtigkeit und damit verbunden aufs Engste der Unglauben. Das ist die Hauptsünde im Leben eines Menschen. Nicht einzelne konkrete Verfehlungen in unserem Leben, sondern der Unglaube. Luther hat einmal gesagt, dagegen sind alle anderen Sünden Puppensünden. Sie wiegen leicht gegenüber dieser einen Sünde des Unglaubens. Und das hängt immer zusammen mit unserer Eigengerechtigkeit und Eigenfrömmigkeit, selbst noch etwas bringen zu wollen, um vor Gott bestehen zu können. Das steckt tief in unserer Natur. Also, da geschieht ein Wunder der Totenauferweckung, wenn jemand zum Glauben kommt an Christus. Es ist Gottes Art, uns zu trösten, wenn wir wirklich trostbedürftig sind. und ganz und gar auf seinen Beistand angewiesen sind. Und darum greift Gott auch nicht immer sofort ein, sondern er lässt manchmal die Not aufs Höchste kommen. Darum erscheint Jesus den Jüngern, die sich in Seenot befanden, erst in der vierten Nachtwache, morgens um 3 Uhr, so gegen 3 Uhr, nachdem sie sich stundenlang vergeblich abgemüht hatten, Herr zu werden über den Sturm und über die Wellen, die ins Schiff hineinschlugen. Oder denken wir an den Propheten Elia. Er musste sich am Bach Krit verbergen vor den Nachstellungen des gottlosen Königs Ahabs und seiner, man möchte beinahe sagen, noch gottloseren Frau Isebel. Er musste sich verstecken, verbergen. Es gab zu jener Zeit eine Hungersnot im Lande, weil der Regen ausblieb. Bisher hatte Gott seinen Diener durch die Raben mit Brot und Fleisch versorgt und nun trocknete der Bach, aus dem Elia seinen Durst löschte, langsam aus. Eine lebensbedrohende Situation. Für Elia eine Lage, in der es galt, sein Vertrauen auf den zu setzen, der die Toten auferweckt, dem nichts unmöglich ist. War eine echte Glaubensprüfung für ihn. Und erst als der letzte Tropfen Wasser versiegt war, erging das Wort des Herrn an ihn, mach dich auf, geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Ob nicht Elia in dieser Zeit, in dieser Notlage, nicht manches Mal gebetet hat, Herr, wenn du jetzt nicht bald eingreifst, dann ist es aus mit mir. Du musst jetzt etwas tun. Du musst handeln. Warum sollten wir nicht mal mit Gott so reden? Großem Respekt und Gottesfurcht, aber doch im völligen Vertrauen zu ihm, der allein helfen kann in solchen Situationen. Ein eigener Weg war dem Elia verwehrt. Er wusste sich an den Willen Gottes gebunden. Der Platz, an dem er sich befand, war ihm von Gott angewiesen worden. Dort, am Bach Krit, will ich dich versorgen, sagt der Herr zu ihm. Dort, nicht woanders, dort, am Bach Krit. Später auch heißt es, im Blick auf seinen Gang nach Zapat, dort will ich dich versorgen, nicht woanders, dort. Dieses kleine Wörtchen dort ist von allergrößter Bedeutung. Also der Platz, an dem Elia sich befand, war ihm von Gott angewiesen worden. Mich hat das erinnert an dieses schöne und inhaltsreiche Lied, du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Dort, und das wollen wir jetzt dick unterstreichen, nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Dort offenbart er seine Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Nicht, wo du gerne sein möchtest, sondern wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz? Ist es ein Leidensweg an dem Platz, an den Gott dich hingestellt hat? Ist es ein Kreuz? Steig nicht herab. Ist es Schmelzerglut? Weich ihr nicht aus. War eine extreme Situation der Hilflosigkeit für Elia. Er konnte keinen Regen machen. Klar, das ging über sein Vermögen. Das war die von Gott ihm verordnete Leidensschule. Doch die Situation auszuhalten, sein Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen und ihm abzusagen oder eigene Wege zu gehen. Davor wollte Gott ihn unbedingt bewahren. Es war der Wille Gottes, dass er die Glaubensprüfung bestehen sollte, nach der Verheißung, die Paulus dann später im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, ist uns vielleicht allen bekannt, niederschrieb: Doch Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, über eure Kraft. Das ist also kein Gegensatz zu dem, was hier berichtet wird im 1. Kapitel. Da müssen wir schön unterscheiden. Ja? Hier geht es um die Glaubensprüfung im 1. Korintherbrief. Und da sagt der Herr durch den Geist Gottes: Doch Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt, dass ihr die Glaubensprüfung besteht. Dafür will Gott sorgen. Da soll es nicht über unser Vermögen gehen. Ja? So wollen auch wir durch Gottes Kraft, durch die Gott uns geistlich arm machen will, auf diesen Leidenswegen, indem er uns alle menschliche Hilfe entzieht, nicht eigenwillig ausweichen. Wir wollen dem Leidensweg nicht aus dem Wege gehen. In der letzten Zeit befinden wir uns nach dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Da beginnt die letzte Zeit. Wir, so würden wir sagen, befinden uns in der letzten Zeit im engeren Sinne unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin. Darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. In der letzten Zeit, in unserer Zeit, wird die ganze Menschheit der Versuchung erliegen, zur Selbsthilfe zu greifen und das Paradies auf Erden selbst herzustellen, eine neue Welt mit einer neuen Weltordnung zu schaffen. Das ist der Versuch des Menschen, aus der gegenwärtigen Not herauszukommen, eine neue Welt zu schaffen, in der endlich Friede herrscht. Das ist der Mensch, der das schaffen will jetzt. Das ist die große Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, diejenigen, die auf Erden leben. Das ist die eigentliche Versuchung. Die Dinge an sich zu ziehen und sie selbst zu machen, statt sein Vertrauen einzig und allein auf Gott zu setzen, in Christus Jesus. Nur wenige werden das Wort aus 1. Petrus 1, 13 beherzigen in unserer Zeit. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Welche Gnade ist hier gemeint? Die Gnade seiner Wiederkunft, die Gnade seines Offenbarwerdens am Ende der Zeit. Darauf sollen wir unser Vertrauen setzen, nicht auf innerweltliche Entwicklungen, nicht auf das, was der Mensch tun kann, sondern was Gott tun will. Nicht wonach sich der Mensch sehnt, sondern wonach das Herz Gottes verlangen hat. Darum geht es. Das wird am Ende der Zeit, wenn der Herr Jesus Christus kommen wird, offenbar sein. Macht und Herrlichkeit. Gott wird wieder die Ehre zuteil werden. Die Ehre, die er ja längst empfangen hat durch seinen Sohn am Kreuz und in der Auferstehung von den Toten. Die wird dann offenbar sein vor aller Welt. Darauf sollten wir unser Vertrauen setzen. Nicht auf das, was auch bei redlichem Bemühen der eine oder andere Politiker gerne tun möchte. Ja? Wir wollen das ja nicht geringschätzen und wir wollen auch nicht davon ausgehen, dass sie alle täuschen wollen. Einige wollen täuschen, aber nicht alle. Manche mögen es wirklich auch ehrlich und aufrichtig meinen. Aber darauf setzen wir unser Vertrauen nicht. Nein, nein, das tun wir nicht, durch Gottes Gnade nicht. Seid nüchtern, lasst euch nicht beirren, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. So wollen wir in der Abhängigkeit des Glaubens an den Gott, der die Toten auferweckt, unseren Weg gehen. Doch Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Wörtlich heißt es da, der mit dem Eingang in die Versuchung auch den Ausgang schafft, gleichzeitig. Sodass wir die Anfechtungen, die Glaubensprüfungen zur Ehre Gottes bestehen können. Wir wissen, dass auch wir als Kinder Gottes wie Abraham und Mose in solchen Situationen versagen können. Wenn auch nicht gänzlich von Gott abfallen. Wir könnten uns aber den einen oder anderen Umweg ersparen, wenn wir uns nach dem Willen Gottes ausrichten ließen und uns nicht leiten ließen von unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen, von dem, was unser Herz sagt, was unser Herz begehrt, sondern wenn wir uns ausrichten ließen nach dem Willen Gottes in Christus Jesus. Und dann wollen wir doch auch das bedenken. Und das haben wir auch in Christus, alles vom Evangelium her. Es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. In allem. In allem. Gehen wir unser Leben durch und sagen, auch da geht es um deine Verherrlichung in erster Linie in Christus. Auch da, auch dort, auch hier geht es um deine Verherrlichung. Auf allen Gebieten meines Lebens geht es in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Ganz wichtig. Und das haben wir in Christus im Evangelium. Ja? Und von daher dürfen wir sagen, im Namen Jesu trachten wir jetzt nach der Verherrlichung Gottes. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Hier geht es um die Verherrlichung Gottes. Alles andere ist dem untergeordnet. Das wollen wir doch bedenken. Wenn wir nun an die Leidenswege in der Nachfolge Jesu denken, dann dürfen wir dabei einen wichtigen Umstand nicht übersehen, auf den Paulus hier die Gläubigen aufmerksam macht. Auch wir betonen diesen Faktor immer wieder einmal, nämlich, dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Obwohl Gott zu allen Zeiten, also auch heute, im Grunde alles ganz allein bewerkstelligt, bei der Durchführung seiner Pläne, so bezieht er doch in dem Einssein mit Christus uns Gläubige mit ein in die Verwirklichung seiner Gedanken, und zwar hauptsächlich auch durch das Gebet, durch den Dienst des Gebetes. Darum geht es hier. Wenn Paulus schreibt dazu, helft auch ihr, es geht um einen Dienst, um eine Arbeit, die wir verrichten im Gebet, zur Ehre und Verherrlichung Gottes, zum Bau seines Reiches. Darum geht es hier. Gott tut alles ganz allein, das wissen wir. Er hat diese Welt ganz allein geschaffen, er hat das Erlösungswerk ganz allein geschaffen, er baut sein Reich auch in unserer Zeit ganz allein, er tut alles ganz allein. Und doch gebraucht er uns. Er braucht uns nicht, aber er gebraucht uns als seine Werkzeuge. Er bezieht uns mit ein in sein Werk. Das ist eine große Gnade, die uns widerfährt. Nicht nur, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat, unsere gottlose Natur mit ans Kreuz genommen hat und sein Leben geschenkt hat, sondern dass wir jetzt mitarbeiten dürfen in seinem Reich. Und sagen dürfen, Herr, du musst es tun, du ganz allein, aber du willst mich heute gebrauchen. Jeden Einzelnen von uns. Das ist wunderbar. Das ist eine große Gnade. Ich meine, Moody wäre es einmal gewesen, ja, er war es, der gesagt hat, du brauchst zweierlei Arten von Glauben. Erstens, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat und zweitens, dass Gott dich gebrauchen will zum Bau seines Reiches. Und davon spricht Paulus hier, gerade im Blick auf die Arbeit, den Dienst des Gebetes. Als ich neulich einen Besuch bei einer alten Glaubensschwester machte, die in ihrem hohen Alter doch ziemlich schwach ist und körperlich noch viel tun zu können, da habe ich sie dazu ermutigt, weiterhin in der Fürbitte einen der wichtigsten Dienste im Reich Gottes zu tun, nämlich für andere einzustehen. Für andere einzustehen im Gebet vor Gott. Davon spricht Paulus hier. Er sagt, Gott hat uns wunderbar errettet, aus der Todesnot heraus. Aber er hat es nicht getan ohne eure Fürbitte. Hier müssen wir jegliches Verdienstdenken ausschalten, ja, und ausklammern. Das ist uns, sollte uns klar sein. Gott allein hat dieses Werk der Rettung vollbracht. Aber er hat die Gebete der Gemeinde, auch die Gebete der Gläubigen in Korinth mit dazu gebraucht, um dieses Werk zu tun. Paulus wusste sich persönlich immer ganz abhängig von den Gebeten, von der Fürbitte der Gemeinde. Immer wieder finden wir das mal in seinen Briefen, dass er die Gemeinde dazu anhält, doch für ihn und seinen Dienst, die Verkündigung seines des Wortes Gottes zu beten. Ganz wichtig. Auch wir sind völlig abhängig von der Fürbitte anderer Menschen, der Geschwister und der Gläubigen. Wunderbar, wenn wir das wissen, dass andere für uns beten. Und diesen Dienst sollten wir auch tun im Blick auf andere, zur Ehre Gottes. Es ist ein Gebetsdienst, ich sage es noch einmal. Es ist eine Arbeit, im Namen Jesu vor Gott zu treten und zu beten. Und das sollten wir jeden Tag tun und das dürfen wir tun. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir das tun dürfen. Und durch die Gabe der Errettung, durch das, was dann geschieht, so schreibt Paulus, durch die Gabe der Errettung aus dieser Not heraus, soll Gott durch viele Personen viel Dank dargebracht werden. Alle sollen sie miteinander einstimmen in das Lob Gottes, in den Dank für das, was Gott an ihnen getan hat. Auf diese Weise münden die Erfahrungen des Trostes Gottes in den vielfältigen Notlagen unseres Glaubenslebens ein, in die Danksagung Gott gegenüber. Ihm, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, gebührt aller Dank, alles Lob und alle Anbetung bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist und Gott allen Trostes. Das gilt uns ganz persönlich, auch in dieser Stunde und darüber hinaus, in unserem ganzen Leben und gerade auch in unserer so trostlosen Zeit. Hab Dank, dass du gegenwärtig bist, dass du uns niemals im Stich lässt und dass du immer treu bleibst. Und wir danken dir, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.